Ich fange jetzt ohne große Einleitung ein. Wir haben ja gestern, wir sind ja nicht ganz fertig geworden. Das heißt doch, ich muss eine Einleitung machen. Doch. Also, wir haben einen Brief vor uns, der hat 22 Kapitel. Das ist ein Sendschreiben. Ein Brief an 7 Gemeinden. Die Einleitung geht von Kapitel 1 bis Kapitel 3. Und die Hauptbotschaft des Briefes ist dann in den Kapiteln 4 bis zum Schluss. Und der Brief ist sehr, sehr dringlich. Das heißt, man merkt, wenn man die Einleitung liest und wenn man den Schluss liest, merkt man, dass die Botschaft dieses Briefes von höchster Bedeutung ist für diese Leute, die den Brief bekommen haben. Er sagt, die Zeit ist nahe. Also in Vers 1 lesen wir, das ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen wird, in Kürze. Dann in Vers 3 heißt es, selig sind die, die bewahren, was in diesem Buch, in diesem Brief geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also wieso sind die Leute glücklich, die das tun, was darin steht? Sie sind deshalb glücklich zu preisen, weil sie das beherzigt haben, was in nächster Zukunft auf sie zukommen wird. Es geht um etwas, was in nächster Zukunft auf sie zukommen wird. Das heißt, diese Leute, die diesen Brief bekommen haben, sind höchst gefordert. Und deshalb ist der das vorliest, der das vorgelesen hat damals in den Gemeinden, der ist deshalb glücklich zu preisen, weil er seinen Auftrag wahrnimmt und weil er diese dringende Botschaft weitergibt. Und die, die das tun, die sind deshalb glücklich zu preisen, weil sie, wenn sie das beherzigen, dann werden sie das Ziel erreichen. Und am Ende ist es dasselbe. Ich lese das jetzt nicht. In Kapitel 22 sagt er, dass er die Worte der Weissagung dieses Buches nicht verschließen soll, nicht versiegeln soll, nicht irgendwo aufbewahren soll, sondern soll sie weitergeben, denn die Zeit ist nahe. Also es geht um eine ganz große Dringlichkeit in die Situation. Die Situation, in die der Brief hineingeschrieben wurde, war also äußerst wichtig, äußerst nahe. Was er hier schreibt, ist äußerst nahe und die Situation ist sehr dringlich. Die Botschaft ist von größter Wichtigkeit. Das ist ja mal die Einleitung gewesen. Und dann die zweite Einleitung ist, dass er sich Zeit nimmt, um jede dieser 7 Gemeinden eine gesonderte Einleitungsbotschaft zu bringen, die damit endet, dass es heißt, wer überwindet. Und wir haben gestern uns viel Zeit genommen, die erste Botschaft an die Epheser-Gemeinde uns anzuschauen. Die Gemeinde hatte das Problem, dass sie einerseits oder hatte den Vorzug, dass sie einerseits was Gutes hatte, sie waren sehr, sehr hingegeben. Und sie waren wirklich echte Christen. Sie waren wirklich ein Leuchter für den Herrn Jesus, ein goldener Leuchter sogar. Also Gold ist ja das Metall von größtem Wert. Und das ist im Alten Testament, steht das immer für Göttlichkeit. Im Tempel war alles voller Gold. Nicht alles, aber sehr viel war Gold. Und spricht von Gott. Und wenn er hier sagt, dass die Gemeinden goldene Leuchter sind, dann heißt es, dass sie göttliche Gemeinden sind. Das heißt, es sind echte Christen. Ja, ich habe gemerkt, manche Christen wissen nicht genau, was eine Gemeinde ist. Eine Gemeinde ist die Schar derer, die wiedergeboren sind. Nicht irgendeine Gruppe, die sich irgendwo trifft und irgendeinen Verein gründet und irgendwas macht. Das ist nicht eine Gemeinde. In der Bibel ist eine Gemeinde die Schar derer, die Kinder Gottes sind. Das heißt, wenn welche dabei sind, die nicht. Wenn welche zur Versammlung kommen am Sonntag, die nicht Kinder Gottes sind, dann gehören die nicht zur Gemeinde. Und alle, die Gottes Kinder sind in Ephesus, gehören zu dem goldenen Leuchter in Ephesus. Das heißt, die ganze Schar aller wiedergeborenen Christen von Ephesus sind die Gemeinde in Ephesus. An die ist der Brief gerichtet. Und dasselbe ist in Smyrna, dasselbe ist in Laodicea, Das sind alles wiedergeborene Christen. Vielleicht werdet ihr jetzt euch verwundern, dass ich das von Laodicea sage, aber das ist das, was der Text sagt. Ja? Wiedergeborene Christen, die der Herr Jesus seine Kinder nennt, beziehungsweise so behandelt, wie man Kinder behandelt. Die, die ich liebe, die züchtige ich. Man tut nur die eigenen Kinder züchtigen. Also ich habe auch fremde Kinder im Haus gehabt, die habe ich nie gezüchtigt. Aber die eigenen habe ich schon gezüchtigt. Ja? Die habe ich nämlich geliebt, ja? So wie der Herr Jesus die Geschwister in Laodicea geliebt hat. Also Laodicea oder Smyrna oder wer auch immer, das sind seine Kinder, sind goldene Leuchter. Es geht um Menschen, von denen es heißt in Kapitel 1, Vers 5, er machte uns zu Königen und zu Priestern für seinen Gott und Vater. Das konnten die Epheser sagen, das konnten die Smyrner sagen, das konnten die Laodicea sagen, das konnten alle sagen, auch die in Sardes sogar, ja, dass er uns zu Priestern und zu Königen seinem Gott und Vater gemacht hat. Das ist die Ausgangsposition. Die erste Gemeinde, also dieser goldene Leuchter in Ephesus, hat aber das Problem, dass die Liebe, in der Liebe, da waren sie mangelnd. In der Hingabe und im Hass waren sie gut. Also Hass etwas Böse. Ja? Vers 6. Das hast du, dass du den Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Das heißt, das Böse, in dem Fall die falsche Lehre der Nikolaiten und ihr Wandel und ihr Werke, die sie tun, die hat der Herr Jesus gehasst und die haben die Epheser gehasst. Und das ist gut. In Sprüche 8, Vers 13 heißt es, die Furcht Jahwes ist das Böse hassen. Also die Furcht Jahwes besteht darin, dass man das Böse hasst. Stolz und Hochmut und den Weg des Bösen und den Mund der Verkehrtheit hasse ich, sagt die Weisheit. Aber es gilt zu bedenken, zu hassen, das, was Christus hasst, das ist noch nicht notwendigerweise ein Anzeichen dafür, dass man Christus über alles liebt. Denn gerade hier hatten die den Mangel, hatten hier die Schwierigkeit oder den Tadel bekommen, dass sie in der Liebe nachgelassen hatten, dass sie die erste Liebe verlassen hatten. Sie hatten den Herrn Jesus schon noch lieb, aber die erste Liebe hatten sie verlassen. Aber wie das so ist, Hass gegen das Böse hält sich länger als die erste Liebe zu Christus, offensichtlich. Ja. Der Hass hält sich länger. Aber andererseits, wer die erste Liebe zu Christus bewahrt, der wird auch das Böse hassen. Das ist ganz sicher so. Wer in der ersten Liebe zu Jesus Christus steht, der wird auch das hassen, was Christus hasst. Wer die Nikolaiten sind, das wollen wir in der nächsten Botschaft, dann oder übernächsten an Pergamus, da werden die Nikolaiten ja nochmal vorkommen, wollen wir das dann noch betrachten. Aber jetzt wollen wir uns den 7. Vers anschauen. Das ist der Abschluss hier. Wer überwindet, bin ich jetzt hier, ja. Entschuldigung, wer ein Ohr hat, der höre. Wir haben heute schon über Ohren und Augen gesprochen am Vormittag. Das Ohr ist die Tür zum Kopf und zum Denken. Aber nur eines genügt. Gott hat uns zwei gegeben für den Fall, dass eines ausfällt, dass wir immer noch hören können. Ihr kennt ja das war ja die Frage über Malchus. Der hatte plötzlich nur noch eins zum Hören. Und der Herr Jesus dachte sich, an diesem Abend sollte er aber noch vieles hören. Vielleicht ist es doch besser, er hat zwei. Und hat ihm das eine wieder angeklebt. Und dann hatte er wieder zwei. Aber eigentlich genügt ein Ohr schon, um zu hören. Gott möchte, dass jeder sich fragt, wofür habe ich ein Ohr? Das heißt, wohin neige ich es? Ja? Worauf höre ich? Der sagt hier, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Heilige Geist ist hier gemeint. Es gibt ja viele Christen, die sich Gedanken machen und sich denken, ach, das wäre schön, wenn man mal den Heiligen Geist hören könnte, was er sagt, ja, wie er so denkt und was er alles zu sagen hat. Nun, dem kann ich beruhigen, das, was der Heilige Geist sagt, das ist genau das, was er damals gesagt hat. Das, was der Heilige Geist heute sagt, ist dasselbe, was er damals gesagt hat. Und nämlich das, was der Herr Jesus Christus gesagt hat. Also wer den Heiligen Geist reden hören will, der muss auf das hören, was Gott in der Bibel gesagt hat. Dann hört er den Heiligen Geist reden. Und deshalb lesen wir jetzt auch ja die Bibel und deshalb studieren wir das. Ja. Also es ist nicht so, dass das, was der Heilige, was früher gesagt wurde, ja, das ist halt einmal irgendwann einmal hat Gott das gesagt, aber jetzt haben wir was anderes. Nein, es ist so, dass das Wort, das Gott damals gesprochen hat, ist dasselbe Wort, das Gott heute spricht. In Hebräer 3, Vers 8, Vers 7, wenn das interessiert, Hebräer 3, Vers 7, da steht die Gegenwartsform. Darum, so wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Der Hebräerschreiber zitiert Psalm 95, der ist aber 1000 Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt. Als der Hebräerschreiber diesen Vers zitierte, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verhärtet eure Herzen nicht, war das schon 1000 Jahre alt. Aber doch hat er gesagt, so wie der Heilige Geist spricht, nicht sprach, so wie der Heilige Geist spricht, also das, was der Heilige Geist 1000 Jahre früher gesprochen hat, spricht er jetzt. Und so spricht Gott heute nach 2000 Jahren auch. Aber wir beachten natürlich den Zusammenhang, das ist klar. Also, was ist der Überwinderspruch? Dem, der überwindet, werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Ich erinnere an den ersten Abend. Ich habe damals begonnen und habe erklärt, 7-mal heißt es, wer überwindet. In der Einleitung. Und einmal, fast ganz am Ende, heißt es noch einmal, das 8. Mal, wer überwindet. Dem, der überwindet, der überwindet, der wird alles erben. Aber Offenbarung 21, Vers 7. Das heißt, wir haben 8 mal 8 Überwindersprüche hier, aber der letzte ist die Zusammenfassung. Der überwindet, wird das alles bekommen. Und dann wird das neue Jerusalem beschrieben in Kapitel 21. Und die Frage erhebt sich, wie ich am ersten Abend schon gesagt habe, die Frage erhebt sich, was soll denn überwunden werden? Und der Herr Jesus sagt es nicht. Er sagt nur, wer überwindet. Er sagt nicht konkret, was zu überwinden ist. Man könnte sagen, ja, die müssen halt das überwinden, dass sie zu wenig erste Liebe haben und dass sie müssen schauen, dass sie wieder erste Liebe haben und dann haben sie überwunden. Nein, so sagt er es aber nicht. Das kreidet er ihnen an, das ist der Tadel, aber diese Christen, denen steht ein Lauf bevor oder ein Weg noch bevor und da müssen sie durch und wenn sie da überwunden haben, wenn sie dann fertig sind, wenn sie überwunden haben, ja, dann bekommen sie diese herrlichen Dinge vom neuen Jerusalem, die dann hier angeführt werden. Hier zum Beispiel das Essen vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Christen damals, wie die Spannung wächst. Jetzt spricht der Herr immer wieder von Überwinden. Was sollen wir denn überwinden? Und in Kapitel 5, mit dem habe ich abgeschlossen am ersten Abend, in Kapitel 5, hören sie dann, es hat überwunden, Vers 5, einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht, denn siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids. Der Löwe hat überwunden. Und es wird uns gesagt, wie er überwunden hat, indem er sich hingegeben hat als Lamm, indem er sich schlachten ließ. Man denkt, das ist ja irgendwie eigenartig. Wie kann man überwinden, indem man sich töten lässt? Das ist das Geheimnis dieses Buches. Und das ist die Grundbotschaft dieses Buches. Wieso? Es geht ja noch weiter. Das Wort überwinden kommt ja noch mehrmals vor. In Kapitel 12, Vers 11, lesen wir das nächste Mal überwinden. Kapitel 12, Vers 11. Da heißt es, und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und sie liebten nicht ihr Leben, ihre Seele, ihr irdisches Leben, bis zum Tod. Hier ist die Rede von einer Gruppe, wer auch immer diese Gruppe ist. Das ist jetzt im Moment nicht wichtig. Hier ist die Rede von irgendwelchen Menschen, die haben jemanden überwunden, indem sie genau den gleichen Weg gegangen sind wie das Lamm, indem sie sich töten ließen. Zuerst einmal haben sie überwunden wegen dem Blut des Lammes, weil das Blut des Lammes für sie geflossen ist, aber nicht nur wegen dem, sondern auch durch das Wort ihres Zeugnisses, das heißt, sie waren bereit, treue Zeugen zu sein von der Botschaft, die Jesus Christus ihnen gegeben hat. Treue Zeugen. Und sie waren das bereit, so lange zu tun, bis sie selber getötet wurden. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Genau wie der Herr Jesus sein Leben nicht geliebt hat bis zum Tod. Das heißt, er hat es hingegeben. Und er wird genannt in Kapitel 1, Vers 5, der treue Zeuge. Er war der treue Zeuge. Auf Griechisch heißt es Martys, davon kommt das Wort Märtyrer, weil die Märtyrer, das waren die Menschen, die haben gezeugt, es waren treue Zeugen bis zum Tod. Genau wie der Herr Jesus ein treuer Zeuge war bis zum Tod, so waren diese Christen hier treue Zeugen bis zum Tod. Fähig geworden sind sie aber durch das Blut des Lammes. Fähig geworden sind sie, weil Jesus den Weg vorangegangen ist und diesen Tod auf sich genommen hat. Und dann sind sie befähigt gewesen, das Wort vom Zeugnis ihr Zeugnis weiterzugeben, nicht den Mund zuzumachen, wenn es gefährlich wird, sondern den Mund aufzumachen, auch dann, wenn die Feinde sie dann getötet haben. Das ist das Geheimnis ihres Sieges. Ich habe ja schon gesagt, das Wort überwinden ist dasselbe Wort wie das Wort siegen, den Sieg davontragen. Den Sieg haben sie deshalb davongetragen, weil sie bereit waren, diesen Weg, den der Herr Jesus ihnen geöffnet hat, durch sein Sterben, diesen Weg auch zu gehen. In Kapitel 14 heißt es, Vers 5, da ist die Rede von dem Lamm und dann steht eine Gruppe von solchen Zeugen, steht mit ihm da auf dem Berg und die singen ein Lied und dann heißt es Offenbarung 14, Vers 4, diese sind es, die mit Frauen nicht befleckt wurden, denn sie sind Jungfräuliche. Das kann ich jetzt nicht erklären, was das heißt, aber jetzt kommt's. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wo immer es hingeht. Das sind die, die genau diesen Weg gehen, den das Lamm geht. Und wohin ist das Lamm gegangen? Zuerst. Das Lamm ist gegangen in den Tod. In den wehrlosen Tod. Könnt ihr euch erinnern an das Gespräch des Herrn Jesus mit seinen Jüngern? Dort an jenem Abend, Donnerstagabend. Johannes Kapitel 16, wie er ihnen gesagt hat, dass er jetzt geht und sie haben sich nicht ausgekannt. Der Herr geht weg. Wo gehst du hin? Fragt der Thomas und sie waren innerlich aufgewühlt. Und was hat der Herr zu ihnen gesagt? Johannes 16, Vers 28. Ich bin vom Vater in die Welt gekommen und ich verlasse wieder die Welt und ich gehe hin zum Vater. Und dann Vers 33, diese Dinge habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis oder Drangsal, Trübsal. Seid jedoch guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Wie hat er denn die Welt überwunden? Und wieso ist das eine Hilfe für die Jünger, dass sie guten Mutes sein können? Der Herr Jesus hat die Welt durchschaut, wie gestaltet sie ist. Und dann war er bereit, sein Leben zu lassen. Dann war er bereit, sich töten zu lassen. Lass die Welt das Schlimmste tun, was sie mir tun können. Lass sie das Leben mir wegnehmen. Ich bin bereit. Diesen Weg ist er gegangen. Und das soll die Hilfe sein für die Jünger. Er hat die Welt überwunden dadurch, dass er sich hingegeben hat, schlachten ließ. Und wie werden die Gläubigen überwinden? In diesem furchtbaren Kampf, wer ist denn der Feind? Kapitel 12, Offenbarung Kapitel 12. Sie haben ihn überwunden. Kapitel 12, Vers 11. Sie haben ihn überwunden. Wer ist ihn? Sie haben ihn überwunden. Dann muss man einen Vers früher lesen. Da heißt es, weil der Verkläger unserer Brüder niedergeworfen ist, der sie verklagte vor unserem Gott Tag und Nacht. Wer ist denn der Verkläger? Lesen wir noch zwei Verse früher. Vers 9. Es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, genannt Teufel und der Satan, der das ganze Weltreich in die Irre leitet. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Boten wurden mit ihm geworfen. Der hat sich da erhoben, nach oben in die Höhe, und Gott hat ihn runtergeworfen. Da kommt er und hebt sich und Gott, das eigentlich war es der Michael hier, der wirft ihn runter auf den Boden. Ja? Zusammen mit seinen Helfershelfern. Das ist der Feind, der Drache. Der ist deshalb so gefährlich, weil er unsichtbar ist. Und er ist sehr stark. Deshalb wird er auch als Drache dargestellt. Er ist sehr, sehr stark. Und er hat sogar noch Helfershelfer, viele auf seiner Seite. Wir haben keine Chance gegen so einen starken Feind. Aber diese Leute hier, wie konnten die denn den Feind überwinden, den Drachen? Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Jesus ist vorausgegangen, ist für sie gestorben und ist selber diesen Weg des Todes gegangen. Und dann waren sie bereit, das Wort Gottes zu verkündigen und haben das Leben nicht geliebt bis zum Tod. Und auf diese Weise haben sie ihn überwunden. In Kapitel 13 ist die Rede von einem Tier und ich tue heute nicht erklären, wer das Tier ist. Das ist auch im Moment gar nicht so wichtig. Aber wichtig ist für uns, dass dieses Tier die Heiligen bekämpft. Da steht es in Vers 7, es wurde ihm gegeben, dem Tier nämlich, Kapitel 3, ich bin in Offenbarung 13, Vers 7, es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Hat die andere Seite gewonnen. Das Tier kämpft gegen die Heiligen und überwindet sie. Aber dann lesen wir, in Kapitel 15, Vers 1, nein, Vers 2, Kapitel 15, Vers 2, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt und ich sah die Überwinder vom Tier, also die das Tier überwunden haben und sein Bild und so weiter und das Mahlzeichen. Er sieht die Überwinder dastehen und sie singen das Lied des Mose, die stehen am Strand. Ja, das steht da am Meer, am Meeresstrand stehen sie und singen das Lied des Mose. Wo ist das Lied des Mose? Wo kommt das vor in der Bibel? Das Lied des Mose? Kommt im Alten Testament vor. 5. Mose 32, das Lied des Mose. Und die Israeliten, als sie durch das Meer gezogen waren, stehen am Ufer des Meeres und singen. Die Miriam hat gesungen, aber nicht nur die Miriam, alle haben gesungen, die Frauen haben gesungen, die Männer haben gesungen, im Wechselgesang und so weiter. Die singen den Sieg. Sie singen vom Sieg des Gottesvolkes über den Feind. Der Feind war der Pharao. Der lag im Meer und seine Heere. Hier ist das Bild übernommen. Da steht das siegreiche Gottesvolk und sie singen. Wir haben ihn überwunden. Wir haben überwunden. Also sie sind die Überwinder über das Tier. Jetzt haben wir zweimal gelesen. In Kapitel 12, sie haben den Drachen überwunden. Und in Kapitel 15, sie haben das Tier überwunden. Und der Weg, das zu erreichen, war der Tod. Die haben sich hingegeben und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das war der Weg und das war genau der Weg des Lammes. Sie folgen dem Lamm, wo das Lamm hingeht. Überall hin, wo das Lamm hingeht, gehen sie mit. Es ist gar nicht wichtig, die Offenbarung alles ausdeuten zu müssen. Braucht man gar nicht. Wir lassen das den Theologen und die sollen streiten darüber. Für uns ist mal wichtig, dass wir die eigentliche Botschaft verstehen. Nämlich das, was die Epheser-Christen verstanden haben, als ihnen das vorgelesen wurde. Und die von Pergamus und die von Smyrna und die von Thyatira und die von Sardes und von Laodicea und Philadelphia. Darum geht es uns. Wir wollen die geistliche Botschaft, die dahinter steckt, verstehen. Und die ist überhaupt nicht schwer. Da brauche ich gar keine Theologen dazu. Also, es geht um dieses Überwinden. Und der einzige Weg zu überwinden ist, bleib ein Zeuge Jesu Christi. Ah ja, ich habe noch zwei Verse vergessen zu lesen. Kapitel 12, Vers 17. Der Drache war zornig über die Frau und er ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens, denen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Ist egal, wer die Frau ist und wer die Leute sind, das ist alles nicht wichtig. Aber was steht da? Hier sind Menschen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Zwei Dinge. Die halten sich zum Wort Gottes, zu den Geboten Gottes, und sie halten sich zum Zeugnis. Das heißt, sie verkündigen die Botschaft. Sie bezeugen, was Jesus Christus an ihnen getan hat. Wie heute der Bruder das bezeugt hat dort in Herrenberg. Oder der hat sich offensichtlich geoutet, oder? Da hat er sich klargestellt, auf welcher Seite er steht. Und in Kapitel 13 noch einmal, Kapitel 14, Vers 12. Kapitel 14, Vers 12. Hier ist die Ausdauer oder die Standhaftigkeit oder das Ausharren. Hier ist die Ausdauer der Heiligen. Hier sind die, die die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus haben. Zwei Dinge. Gebote Gottes halten und Glauben an Jesus. Man kann übersetzen auch Treue zu Jesus. Das Wort Glaube heißt, das wissen einige von euch, Glaube heißt im Griechischen Treue oder Glaube. Je nachdem, in welchem Zusammenhang. Hier beides. Sie glauben an den Herrn Jesus und sie sind ihm treu. Sie halten die Gebote Gottes. Das heißt, geprägt sind diese Menschen von zwei Sachen. Gebote Gottes, das heißt Wort Gottes, und Glaube, Treue zu Jesus Christus, zum Zeugnis. Und jetzt gehen wir wieder zurück. In der Einleitung wurde Jesus so vorgestellt, er ist der treue Zeuge. Kapitel 1, Vers 5. Jesus Christus, der treue Zeuge, der uns liebte und durch sein Blut uns von unseren Sünden gewaschen hat. Und in Kapitel 2, Vers 13, ist die Rede von einem Mann namens Antipas. Und was heißt es von dem Antipas? Wie wird er genannt? Offenbarung 2, Vers 13. Ein treuer Zeuge, genau gleich wie Jesus Christus. Und er ist getötet worden. Dort, wo der Satan wohnt. Der Satan wohnt in dieser Welt, er ist der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt. Habt ihr mal gemerkt, wie oft der Satan vorkommt in diesen Kapiteln 2 und 3? Der Satan kommt vor in Kapitel 2, Vers 9, die Synagoge Satans. Vers 10, der Teufel ist dran, einige von euch ins Gefängnis zu werfen. Der kommt vor in Kapitel 2, Vers 13, ich weiß, wo du deine Werke, wo du wohnst, dort, wo der Thron des Satans ist. Vers 13 am Schluss, dort, wo der Satan wohnt. Dann kommt er vor in Vers 24, gewisse Leute, die diese Lehre nicht haben und die Tiefen des Satans nicht kennen. Dann kommt es vor in Kapitel 3, Vers 9, wiederum die Synagoge Satans. Der Satan ist der Feind, gegen den die Christen in Ephesus, in Smyrna, in Thyatira, in Pergamus zu kämpfen haben. Der Satan ist der Feind. Und die Botschaft, die diese Christen brauchten, ist die Botschaft von Kapitel 4 bis Kapitel 22. Darum geht es in der Offenbarung. Und wir, sage ich ein Geheimnis, wir brauchen sie genauso. Offenbarung ist nicht ein Buch geschrieben für irgendwelche Christen, die mal weit, weit weg irgendwann einmal leben werden. Und das ist noch lange bis dorthin. Nein, so hat er nicht gesagt. Er sagt, die Botschaft ist ganz dringend. Die Botschaft ist also von größter Bedeutung. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Satan ein Anliegen hat, dass die Christen die Offenbarung nicht lesen, sondern dass sie streiten über die Offenbarung. Dass sie sich die Köpfe einschlagen. Dass sie diskutieren und die eigentliche Botschaft vermissen. Die eigentliche Botschaft verpassen, die da drinnen ist. Und das will ich nicht. Das will niemand von uns. Also, jetzt, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben. Wir sind in Kapitel 2, Vers 7. Dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens. Das ist das, was wir dann lesen am Ende des Briefes. Da ist die Rede vom neuen Jerusalem. Und dort ist ein Baum, der Baum des Lebens. Und vom Thron Gottes geht ein Wasser aus, Wasser des Lebens, und da ist der Baum des Lebens, und da essen die Bewohner dieser Stadt, des neuen Jerusalems, essen vom Baum des Lebens. Das erinnert natürlich ist klar, Wir haben gesagt, wir müssen immer dran denken, wo im Alten Testament finden. Das sind ja alles Bilder aus dem Alten Testament. Wo im Alten Testament finden wir einen Baum des Lebens? Nun, ein Baum des Lebens, das ist klar, den finden wir im Paradies, dort im Paradies auf der Erde. Hier steht er im Paradiese Gottes, was auch immer das heißt. Aber wichtig ist die Botschaft. Was will denn der Herr Jesus übermitteln? Wer von dem Baum des Lebens isst, der wird leben. Wer vom Apfelbaum isst, der isst Äpfel. Und wer vom Lebensbaum isst, der isst das Leben. Essen mit zwei S. Ja. Der isst das Leben. Das muss man essen, das Leben. Das ewige Leben muss man essen. Und das in 1. Mose 3 heißt es, die müssen jetzt raus aus dem Paradies, damit sie ja nicht vom Baum des Lebens noch essen. Wenn sie da weiterhin essen, dann müssen sie ewig so in dem Zustand dort im Paradies leben. Ja. Und das wollte er nicht, denn sie waren ja jetzt Wesen, wo die Sünde, gefallene Wesen, wo die Sünde jetzt regiert in ihrem Inneren. Und es war eine furchtbare Misere, diese Menschen, nach dem Sündenfall, furchtbar. Und Gott wollte das nicht verewigen, dass sie jetzt ewig in dem Zustand bleiben und jetzt ewig vom Baum des Lebens essen. Ja? Jeden Tag, oder ich weiß nicht, wie oft sie gegessen haben. Aber die haben gegessen. Das, jedenfalls, das darf man annehmen, ich weiß es nicht, aber ist ja egal. Aber Tatsache ist, sie dürfen jetzt nicht essen, denn wenn sie da weiter essen von dem Baum des Lebens, dann leben sie ewig. Aber hier dürfen sie essen und sie leben ewig. Das Göttliche, bitte. So habe ich es gemeint. Sie gehen ins Neue Jerusalem und dort im Neuen Jerusalem, dann dürfen sie essen. Danke für die, stimmt, ich hab's, im Satz habe ich es verkehrt gesagt. Aber hier wird ihnen versprochen, wenn sie dort ankommen, dann dürfen sie essen. Ja, das ist gemeint. Danke. Also, Essen hat mit Gemeinschaft zu tun. Essen, hier ist es, das, was sie essen, ist ewiges Leben, die Frucht. Zum Beispiel, da gibt es genügend Stellen, dass das der Herr Jesus Christus ist, das Leben. Das Leben selber, einmal sagt der Herr Jesus, er ist das Wasser des Lebens, einmal er ist das Brot des Lebens, aber er ist dieses Leben, ja, das, von dem wird gegessen. Das heißt, es geht letztlich um ihn selber, um Jesus Christus. Es geht, wie wir gestern gesehen haben, der Herr Jesus hatte ein großes Anliegen, diesen Christen in Ephesus zu sagen, Liebe ist das Wichtigste. Ihr dürft nicht die erste Liebe verlassen. Echte Liebe, die bleibt treu. Und eine echte Liebe ist bereit, für den Geliebten zu sterben. Und dann, wenn ihr überwindet, wenn ihr bis zum Tod oder bis zu dem Zeitpunkt, wenn ich euch holen werde, wann auch immer das ist, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wenn ihr weiter diesen Weg geht, in echter Liebe und in diesem Kampf widersteht, dem Feind, gegen den zu kämpfen ist, dann werdet ihr das Ziel erreichen. Der Baum ist in der Mitte des Paradieses Gottes. Paradies heißt Wonnegarten. Also die Lektion, die ich mir hier nehme, lehrmäßige Gesundheit und Hass gegen falsche Lehre, das war alles vorhanden, aber das allein genügt nicht, um zu überwinden. Es braucht die erste Liebe, die treibende Kraft für alles ist die Liebe zum Herrn Jesus Christus. Die muss man pflegen. Und dann, das war die erste Botschaft. Die zweite Botschaft geht an die Gemeinde in Smyrna. Und wiederum, es ist die Gemeinde von Smyrna. Das heißt, nur die Schar der Wiedergeborenen. Sonst würde er nicht Gemeinde sagen. Gemeinde besteht aus, das ist der Leib Christi. Gemeinde ist der Leib Christi in Smyrna. Und der Leib Christi sind alle, die wiedergeboren sind in Smyrna. Dem Boten der Gemeinde der Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der ein Toter wurde und lebendig geworden ist. Gelebt oder lebte. Ja. Also, Smyrna. Das war die nächste Stadt, heißt Bitterkeit, der Name Smyrna, Myrrhe kommt davon. 55 Kilometer von Ephesus entfernt, wurde früher mal völlig zerstört, wurde dann wieder aufgebaut, war dann eine wichtige Stadt. Heute heißt sie Izmir, zweitgrößte Stadt der Türkei. Smyrna wurde von Ephesus aus evangelisiert, da gab es also Christen dann. Von Ephesus aus kamen Leute dorthin, haben das Evangelium verkündigt. Da gab es auch treue Leute. Polycarp starb im Jahr 155. Der kam aus Smyrna. Polycarp war ein alter Christ, wurde 95 Jahre alt, ungefähr. Ist auf dem Scheiterhaufen verbrannt für Christus. Der Polycarp. Er sollte den Glauben abschwören. Dann hat er gesagt, 85 Jahre diene ich meinen Herrn. Sollte ich dem, der mich so geliebt hat, sollte ich ihm sowas antun und ihm abschwören? Und dann haben sie ihn, hat er sich verbrennen lassen. Das war Polycarp. Also in Smyrna, der Gemeinde des Smyrna schreibe das, sagt der Erste und der Letzte. Nun, in Smyrna haben die Leute gedacht, der Erste und der Letzte, das ist der Kaiser. Der Kaiser von Rom ist der Erste und der Letzte. Aber der Herr Jesus sagt, er ist der Erste und der Letzte. Und wir selber wollen das auch sagen, Herr Jesus, du sollst der Erste und der Letzte in meinem Leben sein, du sollst alles bestimmen, von Anfang bis zum Schluss. So stellt er sich hier vor, der, der gestorben ist und wieder auferstanden ist, warum sagt er das den Smyrnern? Weil sie das brauchen. Ich spreche zu euch als einer, der bereit ist, in den Tod zu gehen. Der bereit war, in den Tod zu gehen. Und ich bin aus dem Tod wieder hervorgekommen. Und euch geht es genauso. Ihr müsst bereit sein, in den Tod zu gehen und ihr werdet aus dem Tod wieder hervorkommen. Es gibt eine Auferstehung. Bei dem Herrn Jesus hat der Tod nicht das letzte Wort. Also so stellt er sich hier vor. Vers 9, ich weiß um deine Werke. Ist interessant. Ist euch das aufgefallen? Er sagt, ich weiß um deine Werke, aber aufzählen tut er keine Werke. Er sagt nur, deine Bedrängnis und deine Armut. Das sind ja keine Werke, Bedrängnis und Armut. Ja? Er sagt, ich weiß um deine Werke. Das genügt. Zählt gar nichts auf. Aber es gab Werke. Es gab viele Werke. Aber was diese Gemeinde kennzeichnet ist, sie sind in starker Bedrängnis, also in einer Drangsal, Trübsal. Und der Herr fühlt mit ihnen. Sie sind auch arm, also äußerlich gesehen sind sie arm. Dann sagt er ihnen in Klammer, du bist aber reich. Also vergiss nicht, es geht nicht um die äußerliche Armut, es geht um die innere, um den inneren Reichtum. Du bist aber reich. Warum sind sie reich? Weil sie alles haben, was sie brauchen in Christus. Sie sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Wenn man Jesus Christus hat, dann hat man alles, was man wirklich braucht im Leben, in geistlicher Hinsicht. Ich meine, manche Männer brauchen eine Frau, oder? Ja, die hat man nicht in Christus, ja, und umgekehrt. Aber das, was ich jetzt wirklich wesentlich fürs geistliche Leben brauche, das habe ich alles in Christus. Und wenn ich eine Frau brauche, dann darf ich es ja dem Herrn sagen, dann gibt er mir sicher auch noch eine Frau dazu. Oder ein Auto. Wir haben ein Auto, uns ist das Auto kaputt gegangen. Da habe ich gesagt, hey, ich bräuchte ein Auto. Bitte, ich sollte schnell gehen, weil ich brauche es fast jeden Tag. So in 2-3 Tagen bräuchte ich ein Auto her. Kannst du mir nicht ein Auto geben und das Kleingeld dazu? Da bin ich gegangen, mal schauen, was auf dem Konto ist. Und dann habe ich geschaut, dann waren 5.000 Euro an diesem Vormittag aufs Konto überwiesen worden. Ich habe gesagt, jetzt kann ich ins Internet gehen und schauen, ob es ein Auto für 5.000 Euro gibt. Der Herr hat für ein Auto gesorgt. Das ist, also der Herr sorgt für uns, aber auch wenn wir jetzt arm sind, oder die Smyrner waren arm, der Herr sagt ihnen, der geistliche Reichtum, das ist das Wichtige. Und dann, ich weiß um die Lästerung von denen, die von sich selbst behaupten, sie seien Juden, und sie sind es nicht, sondern sie sind eine Synagoge des Satans. Der Herr Jesus Christus kennt die Feinde der Gläubigen ganz genau. Er kennt die Synagoge des Satans. Dort in Smyrna gab es offensichtlich eine Synagoge. Das heißt eine Judenversammlung. Und die haben von sich behauptet, sie seien Juden. Das heißt, sie seien das Gottesvolk. Aber Paulus hat gesagt, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der Jude ist ein Jude, der es innerlich ist. Und nicht das ist eine Beschneidung, die nur äußerlich geschieht, sondern das ist eine Beschneidung, die innerlich am Herzen geschieht. Das heißt, äußerlich Jude zu sein allein, das hilft dir gar nichts. also sie sind die Synagoge des Satans. So werden die hier genannt. Juden nach dem Fleisch, die den Messias ablehnen. Früher waren sie die Synagoge des Herrn, oder? Synagoge Jahwes. Jetzt sind sie die Synagoge Satans. Der Satan ist übrigens nicht ein Eigenname. Satan ist eine Bezeichnung. Man müsste sagen, der Satan. Also Satan, der heißt nicht Satan. Der Teufel heißt nicht Satan. Der Teufel ist ein Satan. Ja? Satan ist nämlich ein hebräisches Wort und heißt nichts anderes als Feind, ein Gegner. Und auf Griechisch heißt es Diabolos. Das heißt, einer, der immer dagegen schießt, querschießt. Also der einen schießt so und der schießt quer. Ein Querschießer. Das heißt, ein Gegner. Ja. Auf Griechisch also heißt der Gegner Diabolos und auf Hebräisch heißt der Gegner Satan. Der hat eine Synagoge. Der hat eine Versammlung. Diese Versammlung war eine jüdische Versammlung und dies waren die Widersacher der Christen dort in Smyrna. Die wurden geplagt und wurden verfolgt von dieser Versammlung, jüdischen Versammlung, nämlich die Versammlung Satans. Was sagt er ihnen? Übrigens, das ist für mich ein Beweis, dass das Buch Offenbarung vor dem Jahr 70 nach Christus geschrieben wurde, denn nach dem Jahr 70 nach Christus war das unmöglich. Das Judentum war total zerschlagen. Nach dem Jahr 70 nach Christus. Es gab natürlich ein paar irgendwo zerstreute Juden, keine Frage. Aber die waren nicht so stark, um die Gemeinde, eine ganze Gemeinde in Smyrna zu verfolgen. Das hätten sie nicht gewagt im Jahre 90. Aber im Jahre 66 oder 65 oder 62 da waren sie stark. Ja. Deshalb meine ich, dass dieser Brief im Jahre 62 oder 63 oder so geschrieben wurde. Aber das ist auch nicht so wichtig jetzt im Moment. Zurück. Fürchte nicht die Leiden, die auf dich zukommen. Eigentlich wörtlich, fürchte nicht die Leiden, oder fürchte nicht, was du im Begriffe bist zu leiden, ja? Also die, was jetzt in nächster Zeit auf dich zukommt, das ist gemeint. Siehe, der Teufel ist daran, ist im Begriffe, in nächster Zeit, einige von euch ins Gefängnis zu werfen. Derselbe Satan, der hier eine Synagoge hat, dieser Satan ist drauf und dran, hier Christen ins Gefängnis zu werfen. Damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Ist klar, dass man sich fürchtet. Ich würde mich auch fürchten, wenn mir sagt, jemand sagt, du wirst jetzt ganz, ganz viel leiden müssen, die werden dich quälen und die werden dich ins Gefängnis werfen und so weiter. Das liegt in der Natur der Sache, dass man sich fürchtet. Aber der Herr Jesus sagt, fürchte dich nicht. Der Herr Jesus weiß, dass die Leiden ein Ende nehmen. Nach 10 Tagen, das ist nicht so lange. Dann nehmen die Leiden ein Ende. Wie denn? Dann ist vorbei mit Leiden. Wieso? In der damaligen Zeit habe ich gelesen, wenn man Menschen ins Gefängnis geworfen hat, hat man sie ins Gefängnis geworfen bis zur Hinrichtung. 10 Tage dauert die Zeit bis zur Hinrichtung. Dann kommt die Hinrichtung, dann ist Leiden vorbei. Fertig. Aber die 10 Tage sind ein großes Leiden, oder? Denn da kommt eine Frage, willst nicht abschwören? Willst nicht Jude werden? Oder ich weiß nicht, irgendwas, ja? Das ist eine große Versuchung gewesen jetzt. Und er sagt, bleib treu. Eigentlich wörtlich heißt es, werde treu bis zum Tod. Werde treu bis zum Hinrichtungstod, der auf dich wartet nach den 10 Tagen. Das war eine harte Zeit. Es gehört zum Los der Heiligen, dass sie Bedrängnis leiden. Der Johannes selber sagt in Kapitel 1, Vers 9, ich, Johannes, euer Bruder und Teilhaber an der Drangsal, an der Bedrängnis. Das heißt, Johannes betrachtet sich selber auch als einen Teil dieser leidenden Christenschar. Und Paulus hat gesagt, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Königreich Gottes eingehen müssen. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Und an die Thessalonicher hat er geschrieben, die auch von den Juden bedrängt wurden, hat er geschrieben, damit niemand wankend gemacht werde in dieser Bedrängnis, denn ihr wisst, dass wir dazu bestimmt sind, denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch zuvor, dass wir Bedrängnis erfahren würden, so wie es auch geschehen ist. Und ihr wisst es. Ihr wisst, dass die Gläubigen leiden müssen. und in die Bedrängnis, in große Bedrängnis, also in Bedrängnis kommen. Aber wisst ihr, was mich so ermutigt hier? Der Herr Jesus sagt ihnen, schaut, das ist nur kurz. Das ist nur kurz. Ich habe die Zeit abgemessen. Die Zeit, wo ihr leiden müsst, da in dieser Zeit müsst ihr treu sein. Dann ist es alles überstanden. Wer überwindet, auf den wartet das neue Jerusalem. Da gibt es keinen Tod. Und eines Tages wird der Satan ins Gefängnis geworfen werden. Nicht 10 Tage, sondern 10 mal 10 mal 10, nicht Tage, nicht 1000 Tage, 1000 Jahre. Kapitel 20. Da wird der Spieß umgedreht. Kommt er ins Gefängnis. Bis zur Hinrichtung. Dann dauert es nicht mehr lange, er wird hingerichtet, oder? Und noch etwas. In Kapitel 2, Vers 13 lesen wir, dass der Satan hat einen Thron. Der Thron des Satans ist in Pergamus und nicht nur in Pergamus. Der ist auch in Smyrna und überall. Der ist auch in Rom und der ist überall gewesen, der Thron des Satans. Der Satan ist der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt. Der Fürst, der diese Welt beherrscht auf einem Thron. Die Gläubigen sind im Gefängnis. Eines Tages wird der Spieß umgedreht. Der Satan wird im Gefängnis sein und die Gläubigen werden wo sein? Am Thron mit Jesus Christus. Eines Tages wird der Spieß umgedreht. Was für eine Ermutigung für diese Christen, das zu lesen. Das erfahren sie erst in Kapitel 20, aber es wird hier schon, wir dürfen hier ein bisschen vorgreifen. Ja? Zurück, Vers 10. In der Mitte von Vers 10 oder am Ende von Vers 10, werde treu bis zum Tode. Vielleicht steht bei euch, sei treu. Nun, das Griechische sagt, werde treu. Treue ist etwas, was man nicht von heute auf morgen so einfach angeboren bekommt oder eingeimpft bekommt. Treue ist etwas, das man lernt. Das lernt man nicht im Schnellkurs, das ist ein Leben lang, da ist ein Prozess. Aber er sagt, werde treu. Und werde jetzt auch in diesen nächsten Tagen, wenn jetzt diese Prüfung kommt, werde ein solcher, von dem man dann zum Schluss sagen kann, das war ein treuer Zeuge. Bis zum Tod. Die ihr Leben nicht geliebt haben, bis zum Tod. Werde treu. Wenn wir leiden müssen für Jesus Christus, dann stehen wir in Gefahr, dass wir Kompromisse eingehen, dass wir den Leiden irgendwie ausweichen. Das liegt fast in der Natur der Sache. Man will einfach den Leiden ausweichen. Der Herr weiß um die Gefahr für die Smyrner. Die könnten untreu werden. Deshalb ermutigt er sie hier so stark. Werde treu bis zum Tod. Er sagt nicht, bis ich komme. Er weiß, die müssen sterben. Bis zum Tod. Es ist für diese leidenden Christen klar, dass sie dem Tod entgehen. Jedenfalls die ins Gefängnis kommen. Die auf alle Fälle. Und die anderen sollen auch bereit sein zu sterben. Bei allen Christen möchte der Herr Jesus diese Bereitschaft haben. Sagst du, ja, aber Moment einmal, wir sind doch keine Märtyrer und man muss ja nicht gerade so das Schlimmste uns da vor Augen malen. Es geht ja nicht darum, dass alle Christen getötet werden. Das steht ja auch nicht. Es geht darum, dass alle Christen bereit sein sollen zu sterben. Das ist ein Unterschied. Innerliche Bereitschaft, das hat Petrus gelehrt in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 1. Petrus hat genau die gleiche Botschaft wie Johannes. 1. Petrus 4, Vers 1. Da sagt er ihnen, nachdem also Christus für uns am Fleisch gelitten hat, wappnet ihr euch mit derselben Gesinnung. Er sagt, Jesus hat gelitten. Ja, wie hat er denn gelitten? Wie lange hat er denn gelitten? Bis zum Tod hat er gelitten. Der hat ausgelitten, aber er hat gelitten. Das Leiden heißt immer Leiden bis zum Tod. Wappnet euch mit derselben Gesinnung. Seid bereit zu leiden bis zum Tod. Die Gesinnung muss da sein. Wisst ihr, das ist die Hauptbotschaft des Briefes. Das kommt mir so vor. das ist die Hauptbotschaft oder jedenfalls einer dieser Hauptstränge dieser Botschaft in Offenbarung, dass die Gläubigen aufgerufen werden zu leiden und wenn es so sein soll, bis zum Tod. Kapitel 6, darf ich euch ein paar Verse zeigen? Offenbarung 6, Vers 9, da ist die Rede von solchen, die schon gestorben sind. Die liegen am Fuß des Altars, die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie hatten. Und dann heißt es, sie rufen dann, Herr, Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange geht es dann noch, bis du unser Blut rächst an denen, die auf der Erde wohnen? Und dann wird ihnen gesagt, noch eine kurze Zeit warten. Vers 11. Es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder, die im Begriffe sind, getötet zu werden, ebenso wie sie vollzählig würden. Ich weiß nicht, ob das bei euch so steht, aber im Griechischen steht es. Vielleicht habt ihr eine Fußnote hier. Die im Begriffe sind zu sterben. Das heißt, drauf und dran, in nächster Zeit werden die sterben. Eure Brüder. Im Begriffe, das ist doch nicht etwas, was in 2000 Jahren geschieht oder in 3000 Jahren. Die sind auch drauf und dran, jetzt auch zu sterben. Die gehen den gleichen Weg wie ihr. Wartet noch ein bisschen, haltet noch ein bisschen durch. Die kommen jetzt auch alle dran. Kapitel 7, Vers 14. Da ist die Rede von einer Gruppe, und ich diskutiere nicht, welche Gruppe das ist. Aber da ist diese Rede von einer Gruppe, er sagt, diese sind die aus der großen Bedrängnis kommen, sie wuschen ihre Gewänder und sie machten ihre Gewänder weiß durch das Blut des Lammes. Deswegen sind sie vor dem Thron Gottes. Märtyrer, die durch eine furchtbar große Bedrängnis gegangen sind. Oder Kapitel, die anderen haben wir schon gelesen, aber zum Beispiel noch ist noch eins in Kapitel 18, Vers 24. Ist die Rede von einer Hure, eine Hure, die heißt Babylon. Und von ihr heißt es, übrigens, die Hure ist eine Stadt, sagt der Engel. Die Hure ist gleichzeitig eine Stadt, aber ich erkläre das jetzt nicht. Ich will nur den Punkt betonen. In dieser Hure, das heißt in dieser Stadt, wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden, und zwar von all denen, die auf der Erde hingeschlachtet wurden. Es erinnert so an das Wort Jesu, der gesagt hat, Jerusalem, Jerusalem, wieder tötet die Propheten und steinigt, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich wollen deine Küken versammeln, wie deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihre Küken. Und in dieser Stadt wird gefunden das Blut aller Getöteten von Abel bis zum Blut des Zacharias, den ihr zwischen Tempel und Altar ermordet habt. Ja, hat der Jesus in Matthäus 23 davon gesprochen. Hier ist die Rede von Märtyrern. In dieser Stadt wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von all denen, die hingeschlachtet worden sind. Merkt ihr, das ist eine blutige Geschichte dort in der Offenbarung und es geht immer darum, dass die Zeugen Jesu getötet werden. Und dann sieht man zum Schluss in Offenbarung 20, sieht er dann eine Schar, die steht da, die sitzt auf Thronen. Und wie heißt es da? Das sind die, in Offenbarung 20, Vers 4, das sind die Seelen derer, die wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes enthauptet worden sind, getötet worden sind. Wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes. Wieder die zwei Sachen. Wort Gottes und Zeuge. Das kennen wir schon in Offenbarung. Nicht wichtig jetzt die Theologie und was die Theologen jetzt da alles sagen zu den verschiedenen. Es geht mir um den Punkt, worum es, was die Epheser-Christen und die von Pergamus, die von Thyatira, was die verstanden haben. Die Botschaft, die kam rüber. Das war nicht so kompliziert und schwierig. Also, aber wie gesagt, zurück zu, wir haben noch ein paar Minuten. Oder nicht? Ich kann es nicht sehen. Haben wir schon so spät? Ja, aber er hatte gesagt, ich darf, aber gut, jetzt habe ich schon überzogen. Aber gebt mir noch eine Minute. Also, die Kapitel 2, Vers 11, nein, Vers 10. Werde treu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wenn du treu bist und nicht abschwörst, In diesen 10 Tagen kriegst du das Leben. Die Krone ist das Leben. Das ist ein Genitiv der Gleichsetzung, sagt man in der griechischen Grammatik. Das heißt, ich werde dir die Krone geben, das Leben. Also das heißt, die Krone ist das Leben, so wie das Bad der Wiedergeburt. Ja? Das Bad ist die Wiedergeburt. Ja? Die Krone des Lebens, die Krone ist das Leben. Im Jakobus ist das Gleiche, Jakobus 1, Vers 12 steht dasselbe. Der ausharrt, der bekommt die Krone des Lebens. Das heißt, das ewige Leben wird ihm gegeben als Belohnung dafür, dass er treu geblieben ist. Sagst du, ja, aber das ewige Leben ist ein Geschenk? Natürlich ist es ein Geschenk. Hat niemand gesagt, dass man sich das erarbeitet. Es ist nur, dass man einfach gläubig bleibt, dass man nicht dem Christus abschwört und auch dann nicht, wenn sie dich zwingen dazu. Und zum Schluss, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der, der überwindet, wird nicht von dem zweiten Tod beschädigt werden. Der erste Tod ist natürlich der physische und der zweite Tod ist der ewige. Aber der ewige Tod, der wird dich nicht packen. Du wirst aus dem Tod hervorkommen und wirst im neuen Jerusalem sein. Also, das ist die Belohnung. Das ist die herrliche, das, was ihnen vor Augen steht. Und für uns, was fragen wir uns? Jeder von Ephesus und jeder von Smyrna und alle, die diese Briefe bekommen haben, alle mussten sich fragen, bin ich bereit, für den Herrn Jesus zu sterben? Bin ich bereit, für den Herrn Jesus zu leben? Also wenn ich für den Herrn Jesus bereit bin zu sterben, dann bin ich auch bereit, für den Herrn Jesus zu leben. Egal wie lange wir leben. Egal, was zukommt auf uns. Die meisten werden eines natürlichen Todes sterben, nehme ich an. Das ist so der Durchschnitt. Ja? Aber es gibt immer wieder Leute, die werden getötet, um des Glaubens willen. Oder die bekommen Nachteile. Und darum geht es. Das ist dieser Aufruf an die Christen hier. Und da kann der Herr sich mächtig verherrlichen. Auf diese Weise wird der Satan überwunden. Da kann er nichts machen. Da ist er machtlos. Wenn Christen da sind, die bereit sind, ihr Leben für Christus hinzulegen, was will der Satan machen? Lass die Welt das Schlimmste tun, was sie tun kann. Lass sie mich töten. Sollen sie mich töten? Das haben viele gesagt dann auch. Tötet mich, ihr könnt mir nichts tun. Da waren die voller Wut und Zorn. Der Nebukadnezar ja auch, oder? Tötet mich, ja? Wirf mich ins Feuer. Der war voller Wut. Warum? Weil er gemerkt hat, er kann nichts machen gegen Leute, die bereit sind zu sterben. Da hat er keine Macht über diese Menschen. Der Satan hat keine Macht über irgendwelche Menschen, die bereit sind, für Christus, mit Christus in den Tod zu gehen, für ihn zu sterben. Wir wollen noch aufstehen zum Gebet. Wenn jemand noch beten möchte.